Am Abend des 15. Oktober 2016 ahnte niemand, dass eine gewöhnliche Partynacht in Freiburg mit einer der bekanntesten Gewalttaten der vergangenen Jahre enden würde. Die 19-jährige Medizinstudentin Maria Ladenburger verbrachte den Abend gemeinsam mit Freunden auf der Big Medi Night. Sie ist eine der größten Semestereröffnungspartys für Studierende in Freiburg. Gemeinsam mit Freunden und Kommilitonen verbrachte sie den Abend im Festsaal. Während gelacht, getanzt und gefeiert wurde, verging die Zeit unbemerkt. Gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum 16. Oktober verließ Maria die Veranstaltung. Sie stieg auf ihr Fahrrad und machte sich auf den Heimweg zu ihrem Studentenwohnheim im Freiburger Stadtteil Littenweiler. Die Straßen lagen nahezu menschenleer vor ihr. Entlang der Dreisam fuhr sie durch die ruhige Herbstnacht, während nur das leise Surren ihrer Reifen die Stille durchbrach. Kurz nach 3 Uhr nahm ihr Heimweg ein abruptes Ende. Ein unbekannter Mann stieß Maria plötzlich vom Fahrrad. Sie stürzte zu Boden. Der Angreifer würgte die junge Frau, zog sie an die Böschung der Dreisam und vergewaltigte sie. Anschließend legte er die inzwischen bewusstlose Studentin gezielt in das kalte Wasser des Flusses, sodass sie keine Chance mehr hatte zu überleben. Als Freiburg am Morgen langsam erwachte, machte eine Joggerin morgens eine schreckliche Entdeckung. Im Flussbett der Dreisam fand sie die leblose Maria Ladenburger. Wenig später sperrte die Polizei den Bereich großräumig ab. Kriminaltechniker begannen sofort mit der Spurensicherung. Die gerichtsmedizinische Untersuchung brachte Gewissheit: Maria war ertrunken. Zudem stellten die Rechtsmediziner zahlreiche Verletzungen sowie mehrere Bisswunden an ihrem Körper fest. Schnell wurde klar, dass die Studentin Opfer eines besonders brutalen Gewaltverbrechens geworden war. Noch am selben Tag nahm die Freiburger Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Zur Aufklärung des Falls wurde die rund 40-köpfige Sonderkommission SOKO Dreisam eingerichtet. Für die Ermittler begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie rekonstruierten Marias letzten Stunden so detailliert wie möglich, werteten Überwachungskameras aus und suchten nach Zeugen, die ihr in der Tatnacht begegnet sein könnten. Im Laufe der Ermittlungen vernahmen die Beamten rund 1.400 Personen und überprüften etwa 1.600 Hinweise. Jeder noch so kleine Anhaltspunkt wurde verfolgt. Die Ermittler wollten ausschließen, dass irgendein Detail übersehen wurde. An Marias Körper sicherten Kriminaltechniker männliche DNA-Spuren. Die Hoffnung war groß, den Täter dadurch schnell identifizieren zu können. Doch der Abgleich mit den bundesweiten Datenbanken blieb ohne Ergebnis. Der genetische Fingerabdruck gehörte zu keiner bereits erfassten Person. Auch freiwillige DNA-Proben aus dem persönlichen Umfeld des Opfers sowie aus der Umgebung des Tatorts führten zu keinem Treffer. Nichts deutete darauf hin, dass sich Täter und Opfer gekannt hatten. Die Polizei setzte daraufhin eine Belohnung für Hinweise aus der Bevölkerung aus. Gleichzeitig prüfte die Sonderkommission, ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Gewaltverbrechen bestand. Wenige Wochen nach dem Mord an Maria war im nahegelegenen Endingen eine Joggerin vergewaltigt und getötet worden. Aufgrund der Brutalität beider Taten hielten die Ermittler einen Zusammenhang zunächst für möglich. Die Spur erwies sich jedoch als Sackgasse. Wochen vergingen, ohne dass die Ermittlungen entscheidend vorankamen. Weder die DNA-Spuren noch die tausenden ausgewerteten Hinweise hatten den erhofften Durchbruch gebracht. Der Täter schien wie vom Erdboden verschwunden. Trotzdem gaben die Ermittler nicht auf. Immer wieder suchten sie den Bereich entlang der Dreisam ab. Regen, Wind und die vergangenen Wochen hatten den Tatort längst verändert. Dennoch wurde jedes Gebüsch, jede Böschung und jeder Quadratmeter erneut untersucht. Am 2. Dezember 2016 machten Kriminaltechniker schließlich einen Fund, der zunächst unscheinbar wirkte. In einem Gebüsch nahe des Tatorts entdeckten sie ein einzelnes schwarzes Haar. Es war rund 18,5 cm lang und an den Spitzen teilweise blond gefärbt. Für die Ermittler entwickelte sich dieser Fund zum entscheidenden Puzzleteil des gesamten Falls. Die auffällige Haarfarbe und Frisur boten erstmals einen konkreten Ermittlungsansatz. Die Sonderkommission begann daraufhin, Aufnahmen der Freiburger Verkehrsbetriebe auszuwerten. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass genau dieses einzelne Haar die Ermittlungen grundlegend verändern und schließlich direkt zum Täter führen würde. Stunde um Stunde sichteten die Beamten das Material aus der Tatnacht und suchten nach Personen, auf die diese Beschreibung zutraf. Schließlich entdeckten sie einen jungen Mann, dessen Frisur genau zu dem gefundenen Haar passte. Die Aufnahmen zeigten, wie er um 2 Uhr in der Freiburger Innenstadt in eine Straßenbahn der Linie 1 einstieg. Er fuhr bis zur Endhaltestelle in Littenweiler, das nur rund 1 Kilometer vom späteren Tatort entfernt war. Für die Ermittler war dies der erste konkrete Anhaltspunkt seit Beginn der Ermittlungen. Am selben Tag, an dem das Haar gefunden worden war, fiel einer Polizeistreife in Freiburg ein Mann auf, der dem Gesuchten aus den Videoaufnahmen ähnelte. Die Beamten kontrollierten ihn und ordneten eine DNA-Probe an. Wenig später lag das Ergebnis vor. Die DNA stimmte eindeutig mit den Spuren überein, die an Maria Ladenburger gesichert worden waren. Nach Wochen ohne greifbare Spur hatte die Sonderkommission den mutmaßlichen Täter identifiziert. Der Festgenommene war Hussein Kavari. Er wurde noch am selben Tag in Untersuchungshaft gebracht. Erst nach seiner Festnahme begann sich Stück für Stück zu zeigen, wer der Mann tatsächlich war. Kavari stammte vermutlich aus Afghanistan oder dem Iran und gehörte der ethnischen Minderheit der Hazara an. Sein genaues Geburtsdatum blieb ungeklärt. Während er sich in Deutschland als 16-jähriger unbegleiteter Flüchtling ausgab, deuteten später zahlreiche Hinweise darauf hin, dass er bereits deutlich älter war. Bereits im Januar 2013 hatte Kavari in Tyros, einer kleinen Gemeinde in der griechischen Region Arkadien, Asyl beantragt. Die Behörden registrierten ihn als unbegleiteten minderjährigen Flüchtling und gewährten ihm Schutz. Seine tatsächliche Vergangenheit blieb jedoch weitgehend unbekannt. Nur wenige Monate später geriet er in Griechenland erstmals mit dem Gesetz in Konflikt. Im Mai 2013 überfiel er auf Korfu eine junge Studentin. Während des Raubüberfalls eskalierte die Gewalt. Er stieß die Frau über ein Geländer eine etwa 10 Meter tiefe Klippe hinunter. Die Studentin überlebte den Sturz schwer verletzt. Besonders erschütternd war eine Aussage, an die sich ein griechischer Polizeibeamter später erinnerte. Während der Vernehmung soll Kavari auf die Tat lediglich erwidert haben: Was soll das denn alles? Es war doch nur eine Frau. Im Februar 2014 wurde er wegen Diebstahls und versuchten Totschlags zu 10 Jahren Jugendhaft verurteilt. Seine Strafe trat er im Gefängnis von Volos an. Doch er verbüßte sie nicht vollständig. Im Oktober 2015 profitierte Kavari von einem Amnestiegesetz der griechischen Regierung unter Alexis Tsipras. Er wurde vorzeitig auf Bewährung entlassen und musste sich regelmäßig bei den Behörden melden. Diese Auflagen ignorierte er jedoch. Daraufhin widerriefen die griechischen Behörden seine Bewährung und schrieben ihn am 31. Dezember 2015 national zur Fahndung aus. Eine internationale Ausschreibung erfolgte jedoch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Kavari längst nicht mehr in Griechenland auf. Bereits Anfang November 2015 war er über Österreich illegal nach Deutschland eingereist. Nur wenige Tage später erschien er auf einer Freiburger Polizeidienststelle und stellte einen Asylantrag. Ausweisdokumente besaß er nicht. Er erklärte erst 16 Jahre alt zu sein. Da seine Angaben zunächst nicht widerlegt werden konnten, nahm ihn das Jugendamt Freiburg als unbegleiteten minderjährigen Flüchtling in Obhut. Er kam in einer afghanischen Pflegefamilie unter und besuchte eine Schule. Nach außen führte er ein weitgehend unauffälliges Leben. Erst Mitte Februar 2016 erreichte sein Antrag das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Die Behörde war überlastet. Monatelang blieb Kavaris Antrag unbearbeitet, Akten stapelten sich in den Gängen und ein Termin zur Anhörung rückte in weite Ferne. Die Systeme der Europäischen Union, geschaffen für den Datenaustausch und die Sicherheit, versagten in Kavaris Fall. Seine kriminelle Vergangenheit blieb deutschen Behörden unbekannt. Die europäische Fingerabdruckdatenbank Eurodac sollte Asylmissbrauch verhindern, doch sie enthielt keine Informationen über Verurteilungen oder Fahndungsmaßnahmen. Eine Pflicht zur Abfrage bestand für Deutschland, doch der Datenaustausch mit Griechenland blieb im Dunkeln. Ob Kavaris Fingerabdrücke aus Griechenland überhaupt in Eurodac vorhanden waren oder ob das System zu dieser Zeit im Aufbau begriffen war, konnte später nicht eindeutig geklärt werden. Die Bundespolizei hatte keinen Zugriff auf mögliche Daten. Das Schengener Informationssystem fahndete automatisiert nach Personen und Sachen in der EU. Auch hier fehlte ein Eintrag. Griechenland hatte Kavari nur national ausgeschrieben. Das Europäische Strafregisterinformationssystem, kurz ECRIS, umfasste 2016 nur Strafregister von EU-Bürgern, nicht von Drittstaatsangehörigen. Eine geplante Erweiterung des Systems war noch nicht umgesetzt. Informationen über Kavaris Vorstrafen hätten nur durch einzelne Auskunftsersuchen an alle Mitgliedstaaten ans Licht kommen können. Die Einstufung als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling führte zu enormen Mehrkosten für den deutschen Staat. Durchschnittlich 5.250 Euro fielen monatlich für Betreuung und Verpflegung an. Medizinische Altersgutachten, die das Alter der Antragsteller verifizieren könnten, waren freiwillig. Wer die Teilnahme verweigerte, wurde oft als volljährig eingestuft. Klaus Püschel, ein Rechtsmediziner, stellte später fest, dass etwa 3/4 der von ihm untersuchten Personen deutlich älter waren, als sie angaben. Doch die Bundesärztekammer lehnte ärztliche Altersuntersuchungen ohne medizinische Indikation ab. Sie sah darin einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Gleichzeitig fällten Richter im Landgerichtsbezirk Freiburg laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2016 im Durchschnitt die bundesweit mildesten Urteile. Kavari konsumierte am Nachmittag vor der Tatnacht Haschisch und trank Wodka. Haschisch, bekannt für seine entspannende Wirkung, galt als weiche Droge. Doch bei oraler Einnahme entfaltete es eine stärkere, länger anhaltende Wirkung. Der Rausch setzte später ein und konnte leichter zur Überdosierung führen. Während die Stadt einen neuen Tag begann, waren zwei Welten unwissend auf Kollisionskurs. Maria Ladenburger, eine junge Medizinstudentin am Anfang ihres Lebensweges, und Hussein Kavari, ein Mann mit einer dunklen Vergangenheit, der sich erfolgreich als Minderjähriger tarnte. Am Abend des 15. Oktober 2016, nachdem die Wirkung von Haschisch und Wodka ihn erfasst hatte, betrat Hussein Kavari die Sonderbar, einen homosexuellen Treff in Freiburg. Das gedämpfte Licht und die leisen Gespräche der Bar umhüllten ihn. Videoaufnahmen hielten fest, wie Kavari dort eine Frau sexuell belästigte. Ihr Unbehagen war offensichtlich, die Frau verließ das Lokal kurz darauf. Wenig später soll Kavari einem männlichen Gast Sex für Geld angeboten haben. Der Barkeeper, der Kavari trotz seines Konsums nüchtern empfand, wies ihn schließlich aus dem Lokal. In der Nacht zog Kavari weiter zum Freiburger Hauptbahnhof. Dort verwehrten ihm Türsteher einer Diskothek den Zutritt. Die Atmosphäre war angespannt, Kavari reagierte aggressiv. Er bedrohte die Türsteher, die ihn daraufhin zu Boden brachten, um die Situation zu deeskalieren. Gedemütigt und wütend machte sich Kavari auf den Heimweg. Die Straßen waren nun menschenleer, die Nacht kühl und feucht. In der Stille entdeckte er ein nicht abgeschlossenes Fahrrad, das er ohne zu zögern stahl. Er stieg auf und fuhr durch die dunklen Gassen. In einer fast leeren Straßenbahn, die ihn näher zum Fluss brachte, setzte sich Kavari neben eine Frau. Die Frau wechselte ihren Sitzplatz, die Begegnung empfand sie später als extrem unangenehm. Sie beschrieb ein tiefes Gefühl des Unbehagens, eine beklemmende Stille, die von Kavari ausging. Kavari gab später an, Maria um 3 Uhr zufällig an der Dreisam vom Fahrrad gestoßen zu haben. Er behauptete, er habe nicht gesehen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Ein Freund von Kavari sagte jedoch später als Zeuge aus. Kavari erzählte ihm, er habe eine Frau wie ein Tier vergewaltigt. Hussein Kavari unternahm während seiner Untersuchungshaft 2 Suizidversuche und wurde daraufhin in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg verlegt. Ein medizinisches Altersgutachten kam im Februar 2017 zu dem Ergebnis, dass er zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt und damit volljährig war. Dennoch wurde zunächst nach Jugendstrafrecht gegen ihn verhandelt, da sein tatsächliches Alter weiter geprüft wurde. Im November 2017 schätzte eine Untersuchung eines alten Eckzahnes Kavaris sein Alter auf 25 Jahre. Zudem bestätigte ein Mann aus dem Iran, der sich als Kavaris Vater ausgab, dass dieser 1984 geboren worden sei. Im Prozess vor dem Landgericht Freiburg räumte Kavari ein, bei seiner Einreise nach Deutschland volljährig gewesen zu sein und legte ein Geständnis ab. Seine spätere Darstellung, die Tat sei aus einem Reflex heraus geschehen, wurde durch Gutachten und Handydaten widerlegt. Diese zeigten, dass er über eine Stunde am Tatort verbracht hatte. Ein Zeuge aus Afghanistan bestätigte ebenfalls, dass Kavari älter als angegeben war. Im März 2018 verurteilte das Landgericht Freiburg ihn wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete den Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung an. Nach dem Rückzug seines Revisionsantrags wurde das Urteil rechtskräftig. Nach der Tat erhielt die Familie Ladenburger Hassnachrichten und Morddrohungen, nachdem sie zu Besonnenheit aufgerufen hatte. Gemeinsam mit der Universität Freiburg gründeten Marias Eltern die Maria Ladenburger Stiftung, die Studierende der Universität unterstützt. 2018 erhielten sie dafür den Bürgerpreis der Deutschen Zeitungen. Ein 2019 errichteter Gedenkstein an der Dreisam erinnert an Maria und mahnt zu Menschlichkeit und Toleranz.